Es muss auch insgesamt eine Haltung in der Gesellschaft sich durchsetzen, dass bestimmte verbale Verhaltensweisen einfach nicht okay sind. Und da hilft ein Gesetz wieder nur bedingt. Da müssen wir alle sozusagen dazu beitragen und auch alle selbst uns bewusst sein, lassen wir uns nichts gefallen. Und auch alle Männer, die sich respektvoll verhalten und fair verhalten, müssen erkennen, sie können sich da nicht raushalten, nur weil sie selber respektvoll und fair sich verhalten. Sie müssen ihre Geschlechtsgenossen auch darauf hinweisen, das, was du da machst, ist nicht okay, halt den Mund, lass das.
Werkspost. Der politische Salzburg-Kommentar aus der Radiofabrik.
Zwei britische Frauen gehen joggen. Doch schon nach wenigen Minuten werden sie mit anzüglichen Blicken, Zurufen und Gesten belästigt. Was die männlichen Akteure nicht wissen, bei den Joggerinnen handelt es sich um Undercover-Polizistinnen. Mit der Aktion Jog On wollte die Polizei von Surrey zeigen, wie verbreitet sogenanntes Catcalling oder Street Harassment, also Belästigung im öffentlichen Raum, ist. Beim britischen Experiment waren auch Polizeikollegen in der Nähe, um nach Catcalling-Vorfällen sofort eingreifen zu können. In nur 4 Wochen wurden ganze 18 Delikte zur Anzeige gebracht. Auch in Deutschland sorgt Catcalling aktuell wieder für große Diskussionen. In Österreich wird darüber vergleichsweise wenig gesprochen. Hierzulande gibt es bisher keinen eigenen Straftatbestand. Länder wie Portugal, die Niederlande oder Frankreich reagieren hingegen bereits gesetzlich. Mein Name ist Natalia Traxler und ich spreche heute mit Alexandra Schmidt, der Frauenbeauftragten der Stadt Salzburg, über Prävention vor Ort, Möglichkeiten, Frauen im öffentlichen Raum besser zu schützen und darüber, was ein konkretes Gesetz gegen Catcalling bringen könnte. Vielen Dank für Ihre Zeit, Frau Schmidt.
Danke für die Einladung.
Zu Beginn noch kurz zur Einordnung. Sexuelle Übergriffe, verbale wie physische, können natürlich alle treffen, doch Studien zeigen, Frauen sind deutlich häufiger betroffen. Sie können hier entsprechende Quellen auch meinem Kommentar zur Werkspost entnehmen. Darum liegt der Fokus heute auf der Frauenperspektive. Catcalling betrifft überwiegend Frauen und Schutzmaßnahmen, kann man sicher sagen, kommen auch allen zugute. Dann gestatten Sie mir, Frau Schmidt, zu Beginn eine vielleicht etwas persönliche Frage. Wie nehmen Sie denn das Problem des Catcallings, der Belästigung im öffentlichen Raum wahr? Fühlen Sie sich da persönlich auch betroffen? Ist das Problem der verbalen Übergriffe überhaupt so groß im Vergleich zu physischen Übergriffen vielleicht auch?
Ich denke, es gibt eine riesengroße Dunkelziffer, vor allem von verbalen Übergriffen, unerwünschten Komplimenten, unerwünschten Kommentaren über Körper, über Aussehen, über Alter, über Jugend. Und körperliche Übergriffe sind einfach gesetzlich ein bisschen besser geregelt oder sehr viel besser geregelt. Wir sprechen nicht zuletzt davon, dass Österreich eigentlich die besten Gewaltschutzgesetze der Welt hat. Aber wenn es eben um diese Zwischentöne geht, um da, wo es ungut wird, wo man eigentlich sich schlecht fühlt, aber vielleicht nicht schlagfertig reagieren kann, weil es auch so schnell geht, weil man so überrumpelt ist, weil man so ein Freezing erlebt, da gibt es, glaube ich, wirklich noch viel zu tun. Und zwar auf beiden Seiten, Frauen zu stärken, Frauen und Mädchen zu stärken, sich zu wehren. Ich habe heute ein sehr, sehr schönes Beispiel gehört schon, wo sich jemand erfolgreich gegen einen verbalen Übergriff gewehrt hat. Aber es geht auch darum, Männer und junge Männer damit zu konfrontieren. Wir sagen nicht zu Unrecht oft, don't protect your daughters, educate your sons. Es geht natürlich darum, Betroffene zu stärken, aber es geht auch darum, den Tätern klarzumachen, das geht so nicht, sie zu konfrontieren und sie auch untereinander dazu zu motivieren, dass sie auch in ihrer eigenen Peer Group gegen übergriffige Männer auftreten, etwas sagen und sich irgendwie da gegenseitig auch unterstützen auf dem Weg zu einem respektvollen Miteinander.
Ja, tatsächlich sind die meisten Schutzmaßnahmen, die man aktuell vorfindet, eher Verteidigungskurse oder Informationskampagnen, die Frauen stärken sollen vor allem. Und eh, wie Sie ansprechen, vielleicht kommt da die Education der Männer ein wenig zu kurz. Aber eine andere Frage jetzt anschließend. Was unterscheidet Ihrer Einschätzung nach denn ein gut gemeintes und vielleicht unglücklich formuliertes Kompliment von einem verbalen Übergriff?
Ich finde es sehr einfach. Ein gutes Kompliment, ein stärkendes Kompliment, eine echte Anerkennung fühlt sich immer gut an. Man fühlt sich immer besser dabei, man fühlt sich ein bisschen größer. Man denkt sich, vor allem jetzt, wenn es um echte Anerkennung auch in Zusammenhängen geht, wo man sich kennt, dann weiß man irgendwie, ja, es ist irgendwas gesehen worden, was ich tue. Und ein Übergriff, eine Belästigung, ein blöder Kommentar fühlt sich immer so an, als ob man ein bisschen einen Schlag in die Magengrube kriegt und es fühlt sich schlecht an. Das Gleiche gilt für Witze. Es ist eigentlich sehr einfach, gute von schlechten Witzen zu unterscheiden. Die Frage ist immer, who's the butt of your joke? Trittst du nach oben oder trittst du nach unten? Immer dann, wenn du nach unten trittst, ist der Witz ganz sicher schlecht. Immer dann, wenn eine marginalisierte Gruppe über sich selbst Witze macht, ist es vielleicht sehr lustig. Immer dann, wenn irgendjemand von außen über eine marginalisierte Gruppe Witze macht, ist es ein schlechter Witz. Und das ist so einfach erklärt und auch so einfach zu unterscheiden.
Aber gleichzeitig auch relativ subjektiv geprägt.
Finde ich nicht.
Das heißt, man hört das im Ton, jeder entscheidet für sich.
Ich finde immer, es ist natürlich so, ein Übergriff ist etwas, wo meine eigene persönliche Grenze verletzt wird. Aber es gibt objektiv verpönte Handlungen. Wenn man sich nicht sicher ist, ob etwas ein Übergriff ist, dann sollte man sich vielleicht fragen, das, was man beobachtet hat, wie würde man sich selber fühlen, wenn einem das passiert? Wie würde man sich fühlen für die Eltern unter den ZuhörerInnen, wenn die Tochter oder der Sohn nach Hause kommt und erzählt, was passiert ist? Oder wie würden sie sich als Eltern fühlen? Und meistens ist es dann relativ schnell eingeordnet, ob das jetzt was Positives, Stärkendes, Lustiges war oder nicht.
Wenn ich Sie jetzt in Ihrer Funktion anspreche, welche Anliegen und Sorgen bekommen Sie denn da am häufigsten zugetragen? Also berichten Frauen auch von solchen Vorfällen?
Also meine Funktion ist keine politische Funktion, sondern ich bin eine Verwaltungsbeamtin und in meinem Aufgabenbereich zuständig für Service und Projekte, Veranstaltungen, Bewusstseinsbildung, auch für finanzielle Subventionen an Fraueneinrichtungen, Frauenprojekte und ich bin die Gleichbehandlungsbeauftragte im Magistrat. Also es gibt viel Nachfrage, wenn wir Schnupperkurse für Selbstverteidigung anbieten in verschiedenen Techniken. Es gibt viel Nachfrage, wenn wir Gewaltschutzveranstaltungen machen. Das ist halt so, unsere Möglichkeiten betreffen, abgesehen von finanziellen Förderungen für Fraueneinrichtungen und Frauenberatungsstellen, betreffen unsere Möglichkeiten Bewusstseinsbildung, Marketing, Veranstaltungen, Aktionen. Wir haben zum Beispiel seit einigen Jahren einen Gewaltbarometer, wo man hinten schauen kann, ob das, was mir passiert, eigentlich schon Gewalt ist. Wir haben eine enge Kooperation mit dem Projekt Stopp Stadtteile gegen Partnergewalt. Da geht es überall darum, Bewusstseinsbildung zu machen, Leute zu stärken, gegen Gewalt aufzutreten und sie auch zu stärken, sich Hilfe zu suchen.
Aber haben Sie auch in irgendeiner Form einen Einfluss auf politische Entscheidungen? Weil ich denke mir, Sie sind jetzt auf der Gemeindeebene oder Stadtebene, dann gibt es drüber sozusagen die Landesebene und die Bundesebene und die haben ja jetzt schon kürzlich die Regierung zum Beispiel ein Regierungsprogramm veröffentlicht, wo sie zum Beispiel Notrufsäulen und Heimwegtelefone festgeschrieben haben. Die Landesebene, die koordiniert das dann sozusagen und sie setzen es wiederum um. Aber also, sind Sie da irgendwie beteiligt, noch aktiver?
Bund und Länder machen die Gesetze. Wir können nur anregen. Wir können sagen, wir möchten bitte eine elektronische Überwachung für weggewiesene Männer, die sich ihren Opfern nähern. Wir können sagen, wir brauchen das und das. Wir haben sehr erfolgreich mit einer Kampagne damals auch erreicht, dass Vergewaltigung verurteilen, ein Nein muss genügen, in die Strafrechtsreform mit aufgenommen wurde. Aber da können wir nur Anregungen geben, Wünsche äußern, Forderungen stellen. Die Gesetze machen Bund und Länder. Auf der kommunalen Ebene planen wir zum Beispiel gerade Gewaltschutzinfos für Frauen und Männer in den öffentlichen Toiletten oder in den Toiletten der Stadt Salzburg auch so auszuhängen, dass man daran gar nicht mehr vorbeikommt. Also da geht es wieder um Bewusstseinsbildung, um Info, um konkrete Angebote. Wir machen jetzt zum Beispiel gerade Fitness und Stärke für Frauen, ein Bewegungsangebot im öffentlichen Raum, das genau darauf auch abzielt, Frauen zu stärken, dass sie auch in der Dämmerung vielleicht draußen Sport treiben, sich da vom öffentlichen Raum nicht vertreiben lassen. Wir bereiten eine Riesenveranstaltungsreihe für die 16 Tage gegen Gewalt vor, wo wir auch die Cyberwelt aufgreifen und das Cybergrooming. Unsere Möglichkeiten sind eben keine gesetzlichen, sondern wir können an die Gesetzgeberinnen fordern und wir können informieren, Bewusstseinsbildung machen und Leute konkret stärken. Wir können aber natürlich auch den öffentlichen Raum in der Stadt Salzburg besser gestalten. Wenn Frauen zu uns kommen und sagen, dort und dort ist die Straßenbeleuchtung so, dass ich mich eigentlich fürchte, wenn ich nach Hause gehe, dann können wir mit unserer Beleuchtung, mit dem Stadtgartenamt reden, könnt ihr da Büsche weggeben, könnt ihr da für bessere Beleuchtung sorgen. Sowas können wir machen.
Und konkret im Zusammenhang mit Catcalling jetzt nochmal, also im Jugendlandtag 2024, Salzburger Jugendlandtag, wurde konkret ein Gesetz dagegen gefordert. Landesrätin Daniela Gucci schrieb mir auf Anfrage für diese Werkspost, es seien noch einige rechtliche und praktische Fragen zu klären, um beurteilen zu können, ob Catcalling explizit unter Strafe gestellt wird. Insbesondere gehe es dabei um die Abgrenzung zu bestehenden Straftatbeständen und die konkrete Ausgestaltung eines solchen Delikts. Das heißt, wenn ihnen etwas auffällt, dann kommunizieren sie das auch.
Wir können fordern. Wir können auch dokumentieren, aufzeigen mit unserer Sicherheitsberatung, die wir gemeinsam mit dem Altstadt Marketing am Robert-Kirtag anbieten, dass das ein Thema ist. Wir können mit unserem Sportprojekt darauf hinweisen, da kann man Leute fragen, die draußen Sport treiben, denen ist das alles schon passiert. Man kann einfach sagen, das ist ein großes Problem und da manifestiert es sich auch. Es ist jetzt immer so schwierig, also ich bin keine Juristin, aber auch einzelne Beleidigungen zum Beispiel von Menschen untereinander sind in Österreich schwer strafbar, wenn es nur von einer Person zur anderen geht, so Beschimpfung und so weiter, ist gar nicht so leicht, da etwas Wirksames dem entgegenzusetzen. Ich finde, man muss sich auf jeden Fall trotzdem bemühen. Man muss es versuchen, man muss es auch juristisch wirklich gut auf den Punkt bringen und schauen, ob da wirklich was möglich ist.
Für zugeschaltete HörerInnen, wir sprechen heute über Catcalling und Schutz vor sexueller Belästigung im öffentlichen Raum mit Alexandra Schmidt, Frauenbeauftragte der Stadt Salzburg. Würden Sie den Frauen trotzdem raten, wenn ihnen verbale Übergriffe passieren, dass sie da trotzdem zur Polizei gehen oder dagegen versuchen vorzugehen, oder sehen Sie dazu große Schwierigkeiten noch?
Es ist wichtig, dass klar wird, welches Ausmaß das hat. Ich weiß nicht, ob genau die Polizei die richtige Adresse ist. Es gibt eine Reihe von Beratungsstellen, an die sich Frauen auf jeden Fall wenden sollen, weil Beratungsstellen sind ja auch wichtige Multiplikatorinnen. Und wenn die sagen, bei uns haben in den letzten 2 Wochen 10 Frauen berichtet, was ihnen alles nachgepfiffen und nachgesagt wird, dann ist das schon etwas, wo man ernsthaft sagen kann, da gibt es jetzt eine Problematik, eine Problemlage, auf die muss die Politik, auf die Gesellschaft, auf die müssen wir jetzt reagieren. Ich weiß nicht genau, ob die Polizei die richtige Ansprechpartnerin ist, wenn man erwartet, dass gehandelt wird. Die Polizei wird in vielen Fällen sagen, wir können da nichts machen, wegen sowas kommen wir auch nicht. Aber wenn man es der Polizei sagt, ohne zu erwarten, dass die Polizei handelt, dann wird auch die Polizei eine wichtige Datenquelle sein und sagen, bei uns häufen sich diese Anfragen.
Das habe ich mir eben gedacht, dass zum Beispiel Täterbeschreibungen ja trotzdem, wenn sich die summieren, wenn vielleicht ein genau. Täter so immer genauer beschrieben wird, dass sich daraus trotzdem eine wertvolle, ja, wie Sie sagen, Quelle ergeben kann.
Aber bis dahin, bis sozusagen ein Gesetz gibt, bis dahin, finde ich, sollten wir uns auf jeden Fall selber wappnen, stärken und selber helfen. Ich habe zum Beispiel vor, einen verbalen Selbstverteidigungskurs anzubieten, Anfang nächsten Jahres, also wirklich mit den Menschen gemeinsam zu arbeiten, die das interessiert, was passiert mir an Beschimpfung, wie könnte ich reagieren? Weil diese Reaktionen sind extrem schwer, schlagfertig zu sein. Man hat so ein Freezing, man hat ein Erstarren, man weiß jetzt überhaupt nicht, was ist einem passiert, warum ist das jetzt so, warum passiert das jetzt ausgerechnet mir, das passt jetzt überhaupt nicht in die Situation, wo ich gerade bin, und man sagt gar nichts, weil man einfach blockiert ist. Und wenn man sich aber 3 bis 5 Sätze überlegt, die irgendwo hinschreibt, vielleicht vor dem Spiegel übt, dann hat man sie das nächste Mal auch parat. Also eine Bekannte hat jetzt zum Beispiel zu jemandem gesagt, ein sehr viel älterer Mann, der die Tür aufgehalten hat, danke, das ist aber lieb von Ihnen. Und der Mann hat dann gesagt, ja, ich kann auch noch viel lieber sein. Und sie hat dann einfach gesagt, nein, das interessiert mich nicht, denn alte Männer stinken. Also dann war er 10-mal so überrumpelt wie sie vorher. Also es ist natürlich nicht nett und nicht freundlich und so, aber es ist eine Abwehrreaktion, die auf jeden Fall genau trifft und sofort ankommt und wirkt.
Eine Abwehrreaktion, die, finde ich, schon Betroffenen oder Opfern, wenn man das so sagen kann, etwas abverlangt, das es nicht geben sollte. Aber Sie haben wahrscheinlich recht, dass das das Mindeste ist, was man selbst tun kann.
Mindeste, ja, genau. Und es fühlt sich auch gut an, wenn man sich selber wehrt und auch Selbstwirksamkeit spürt. Wenn man sich dementsprechend stärkt und etwas tut, was dann wirkt, dann das stärkt einen auch selber wieder zurück.
Andere europäische Länder haben bereits Gesetze erlassen. Frankreich und Portugal drohen beispielsweise mit Geldstrafen. In Spanien gibt es in manchen Fällen sogar Haftstrafen. Wir fragen uns, inwiefern ein Gesetz in Österreich Sinn machen würde. Sie haben schon gesagt, Sie würden so ein Gesetz befürworten. Es gibt aber noch einige Lücken und Evaluierungsbedarf, damit so ein Gesetz zustande kommen kann. Auch Frau Landesrätin Daniela Gucci, die ich angesprochen habe, meinte, Evaluierungen sind notwendig. Sind Sie da beteiligt an solchen Evaluierungen?
Es gibt jetzt keine offizielle Evaluierung für Catcalling, aber wir wissen, dass es ein Problem ist. Und wir wissen, alle Frauen kennen das, fast alle. Daten sind immer super. Also Daten als Grundlage auch für Gesetze sind immer super. Aber wie viele Daten brauche ich? Es ist jetzt nicht unbedingt die Anzahl entscheidend, sondern dass das grundsätzlich als etwas erkannt wird, was wir nicht als okay empfinden. Und dann ist es egal, ob es einmal, zehnmal oder hundertmal vorkommt. Genau gleich wie es auch egal ist, ob ein Diebstahl einmal, zehnmal oder hundertmal vorkommt. Diebstahl bleibt Diebstahl. Auch beim ersten Mal schon. Und da überlegen wir keine Sekunde, ob wir da mehr Daten brauchen oder ob wir evaluieren müssen, wie viel gestohlen wird, damit wir ein Gesetz dagegen brauchen. Es ist auch ein Fall schon zu viel. Und genau so ist es da. Evaluierungen, Daten sind gut. Wir wissen aber aus vielen, vielen Studien über die Betroffenheit von übergriffigen Verhalten und Gewalt an Frauen, wissen wir Bescheid. Wir brauchen eigentlich nicht noch eine. Wir brauchen die Überzeugung und die Haltung. Hier muss reagiert werden.
Auch weil es ja kollektiv abschrecken würde, vermutlich, wenn man das so...
Auf jeden Fall. Ein Gesetz ist ein Gesetz. Wenn etwas in ein Gesetz gegossen wird, dann zeigt die öffentliche Hand, dieses Verhalten lehnen wir ab und wir sanktionieren es in irgendeiner Form. Und wir stärken diejenigen, die es betrifft, dadurch. Aber es kann natürlich nicht nur bei dem Gesetz, bei so einem Gesetz bleiben. Es muss auch insgesamt eine Haltung in der Gesellschaft sich durchsetzen, dass bestimmte verbale Verhaltensweisen einfach nicht okay sind. Und da hilft ein Gesetz wieder nur bedingt. Da müssen wir alle sozusagen dazu beitragen und auch alle selbst uns bewusst sein, lassen wir uns nichts gefallen. Und auch alle Männer, die sich respektvoll verhalten und fair verhalten, müssen erkennen, sie können sich da nicht raushalten, nur weil sie selber respektvoll und fair sich verhalten. Sie müssen ihre Geschlechtsgenossen auch darauf hinweisen, das, was du da machst, ist nicht okay, halt den Mund, lass das.
Ja, und Frau Schmidt, was können denn alle Beteiligten oder Beobachter und Beobachterinnen tun?
Also wichtig ist, dass sich auch alle wappnen und ihrer Rolle für Zivilcourage bewusst sind, die nicht betroffen sind, die etwas beobachten, die etwas mitbekommen in der Nachbarschaft. Wir haben eben auch das Projekt Stadtteile ohne Partnergewalt, wo es genau um die Zivilcourage aller geht, die in der Nachbarschaft was beobachten, die da konkret auch irgendwie Hilfe bekommen. Und was eben auch die Täter betrifft, da habe ich eine ziemlich gute Nachricht für die alle. Erstens, es gibt mehr und mehr spezialisierte Beratungsstellen für Leute, die sagen, ich will aus meiner Gewaltspirale ausbrechen, ich flippe immer wieder aus, ich drehe immer wieder durch, ich will mich da ändern. Erstens gibt es dafür ziemlich gute Anlaufstellen bei uns. Und zweitens ist die gute Nachricht für alle diese Personen, die sich ändern wollen. Sie müssen sich nur in diesem Bereich ändern. Sie können die guten Radioredakteure, die super Journalisten, die guten Vereinskollegen, Brüder, Onkel, Neffen, was weiß ich, bleiben, so wie sie sind. Sie müssen sich nur dort ändern, wo sie gewalttätig werden. Und das ist ja vielleicht gar nicht so eine schwere Aufgabe.
Worauf auf Bundesebene als auch auf Landesebene immer wieder verwiesen wird, sind begleitende Präventionsmaßnahmen, die man versucht zu ergreifen in Form von Selbstverteidigungskursen, wir haben es schon angesprochen, oder Aufklärungsarbeit in Schulen, zum Beispiel im Rahmen von 16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. Haben Sie da vielleicht ein paar Praxisbeispiele, wie sowas abläuft und wie sowas auch angenommen wird?
Ja, wird total gut angenommen. Also wir bieten immer, wir vom Team Vielfalt, ich bin ja als Frauenbeauftragte Teil des Teams Vielfalt der Stadt Salzburg, wo wir auch spezialisierte Personen für Alter, Jugend, Integration, Sprachförderung, Behinderung haben. Und gemeinsam machen wir eigentlich jedes Jahr zweimal an Schulen das Angebot, vor den Ferien bei uns Workshops zu machen. Und da bieten wir genau das an. Wie wehrst du dich online? Wie wehrst du dich gegen Hass im Netz? Welche Schnuppermöglichkeiten für Selbstbehauptung, Selbstverteidigung gibt es? Und das wird sehr, sehr gut angenommen und da lassen wir uns auch immer gute Sachen einfallen, damit da irgendwie einfach ein gutes Bewusstsein entsteht.
Ja, zum Abschluss schon langsam vielleicht noch der Gewaltschutzgipfel. Da sagt Ihnen sicher etwas, also im Rahmen dieses Gewaltschutzgipfels werden laufend Fokusgruppen mit Expertinnen zusammengeführt, um einen wirklich umsetzungsorientierten Maßnahmenplan zu entwickeln. Themen wie Sicherheit im öffentlichen Raum, Nachtgastronomie haben Sie heute auch schon angesprochen, Gefahrenhotspots werden da diskutiert. Ergebnisse und konkrete Maßnahmen sollen bis Ende 2025 präsentiert werden. Sind Sie denn da zuversichtlich, dass sich daraus wirkungsvolle Maßnahmen ergeben?
Auf jeden Fall bin ich zuversichtlich, denn wir fangen ja nicht bei Null an. Wir haben ja erstens schon eine gute Beratungslandschaft. Wir haben vor allem, wenn es um körperliche Gewalt geht, familiäre Gewalt geht, auch ziemlich gute Gesetzesgrundlagen. Und jetzt gehen wir halt einfach den nächsten Schritt und steht der Tropfen höhlt den Stein und es wird wieder neue Maßnahmen geben, die wir umsetzen können und mit denen wir einfach klar machen, jede Person hat das Recht auf ein Leben frei von Gewalt. verbale Gewalt, Online-Gewalt, körperliche Gewalt und auf jeden Fall wird es da sicher weitere Maßnahmen, weitere Angebote und auch weitere Botschaften geben, die auch wieder ein Stück weit wirken.
Das nehme ich als Abschlusssatz zur Kenntnis. Danke. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Werkspost zum Thema Catcalling und dem Schutz vor sexueller Belästigung im öffentlichen Raum. Ich bedanke mich bei Frau Alexandra Schmidt, der Frauenbeauftragten der Stadt Salzburg und bei allen HörerInnen für ihr Interesse.
Werkspost. Der politische Salzburg-Kommentar aus der Radiofabrik. Die Meinung der JournalistInnen unseres Vertrauens zu unbequemen Themen. Als Newsletter und Podcast. Auf der Radiofabrik zu hören jeden zweiten Donnerstag um 18.30 Uhr. Abos und Infos auf werkspost.radiofabrik.at.